Das war Akustika mit Zu sehr dabei. Und wir haben vorhin ja schon einen Beitrag von Anna über Oriallo, ein sehr schwieriger Name, gehört. Und jetzt ist in der Leitung Thomas Dinder-Heinrich von der Initiative in Gedenken an Oriallo. Hallo, Thomas.
Hallo. Ich heiße nicht Heinrich, sondern Heinrich war nur das H.
Ah, das tut mir leid.
Kein Problem.
Dann Thomas Dinder.
Ja.
Sie sind ja von der Initiative in Gedenken an Oriallo. Was ist denn eigentlich das Ziel dieser Initiative?
Die Initiative ist gegründet worden, eigentlich unmittelbar nach dem Tod von Oriallo, beziehungsweise ja dem Mord an Oriallo am 7.1.2005. Ging da von der Black Community in Dessau aus. Da gab es halt einige Leute, man kennt sich halt so untereinander, die halt erst gar nicht wussten, in welcher Afrikaner da nun umgekommen sein soll. Und dann hat sich das quasi schnell in eine Initiative ausgeweitet, die von vielen Plattformen unterstützt worden ist, deutschlandweit. Ja, die Initiative ist im Prinzip von Anfang an engagiert darin am Anfang lag der Fokus darauf, dass es aufgeklärt werden sollte, was dort passiert, weil es ja bei den allermeisten Fällen, bei den Menschen mit Hautfarbe in Deutschland durch Polizisten irgendwie ums Leben kommen. So ist, dass nicht mal eine Gerichtsverhandlung gemacht wird. Die werden dann halt einfach erschossen oder erstickt oder was auch immer. Und dann heißt es, das war irgendwie, entweder waren die Polizisten nicht aufgeklärt, wie bei Ajib, der in einem Flugzeug so zusammengedrückt worden ist, bis er erstickt gewesen ist. Oder wie bei Christi Schwundig in Berlin, die im Arbeitsamt gesessen hat und aus mehreren Metern Entfernung erschossen worden ist. Da war es halt eben Notwehr der Polizei. Das ist also immer alles richtig. Und bei Oriallo kam ja auch sehr frühzeitig die Aussage auf von den Behörden. Bei der Ermittlung, er hätte das Feuer selbst gelegt. Was auch schon in diese Richtung ging, nach dem Motto, man kann jetzt niemanden der Polizisten Vorwürfe machen. Und da hat die Initiative eigentlich frühzeitig eine Öffentlichkeit hergestellt, sodass das für die Behörden schwierig war, das alles so routinemäßig unter den Teppich zu kehren. Die ganzen Widersprüche sind aufgedeckt worden. Es ist eine zweite Obduktion sind Anwälte besorgt worden, eine zweite Obduktion erzwungen worden gegen den ausdrücklichen Willen der Staatsanwaltschaft, bei denen dann auch Knochenbrüche im Bereich des Nasenbeins und im Bereich der Ohren festgestellt worden sind. Solche Sachen. Und dann hat Mukhtar Bar halt den Kontakt zur Familie von Oriallo hergestellt, sodass eben auch eine Nebenklage neben der Staatsanwaltschaft etabliert werden konnte, was auch ganz wichtig ist, um eine Handhabe bei diesen ganzen Verfahren zu haben. Das war eigentlich das ist so Kurzabriss der Geschichte der Initiative, wobei sich der Fokus halt eben sehr verschoben hat, weil wir jetzt in dem ganzen Verlauf der Jahre halt eben festgestellt haben, dass die Meinung, Oriallo habe sich selber angezündet, halt nicht nur unmittelbar nach der Tat sozusagen, also noch bevor der Tatort überhaupt untersucht worden ist, ist das schon postuliert worden, diese Vermutung, und auch nicht wirklich in eine andere Richtung untersucht worden. Und in dem Verlauf hat sich halt herausgestellt, dass weder die Staatsanwaltschaft noch die involvierten Gerichte bis hin zum Bundesgerichtshof und der Generalstaatsanwaltschaft bereit sind, hier in dem Fall die Fakten, wie sie einfach da sind, anzuerkennen, sondern dass es dort immer nur darum geht, die Polizisten von jeder Verantwortlichkeit weitestgehend zu befreien. Also wir haben jetzt eine Situation, wo wir einen Polizisten haben, der zu einer Geldstrafe verurteilt worden ist, in Wissen des Gerichtes, dass dieses Feuerzeug, was in der Zelle gefunden worden sein soll, muss man ja sagen, weil es erst 3 Tage später irgendwie präsentiert worden. Da finden sich keine Spuren aus dieser Zelle dran. Also weder von der Matratze, noch von dem Brandschutt, noch von der Kleidung Uricalos, noch DNA von Uricalo, weil es soll ja unter ihm gelegen haben. Da müsste dann also auch im Nachgang noch DNA angelagert worden sein. All das ist nicht dran, das heißt, das Feuerzeug kann gar nicht da gewesen sein. Trotzdem sind die Gerichte bis zum BGH davon ausgegangen, der Uricalo muss sich selber angezündet haben, weil was anderes nicht vorstellbar sei. Und eine Ermittlung in Richtung, wer und wie diese Tat begangen hat, findet halt schlicht und ergreifend nicht statt. Von der Seite her hat die Initiative dann den Weg eingeschlagen, die Ermittlung selbst in die Hand zu nehmen und hat halt jetzt mittlerweile schon außer der initialen zweiten Sektion noch ein Brandgutachten 2013 vorgestellt, in dem ganz klar herauskam, dass die Brandsituation in der Zelle Nummer 5 nur mit der feuerfesten Matratze, den Sachen von Uricalo und dem Mensch Uricalo selber in der vorgegebenen Zeit von maximal 30 Minuten niemals so ein Brandbild hätte ergeben können. Da muss irgendwie nachgeholfen worden sein mit Brandbeschleuniger. Und jetzt zuletzt im letzten Jahr haben wir im Oktober Gutachten vorgestellt, die Aktenlage analysiert haben und wo festgestellt worden ist, dass die Akten, die Gerichtsakten, also die Akten, die jetzt der Verteidigung und den Gerichten jeweils vorgelegen haben, in großen Teilen stümperhaft und überhaupt nicht den Standards normalerweise entsprechen. Also es wird behauptet zum Beispiel, es ist nach Brandbeschleunigung gesucht worden, es findet sich aber gar kein Nachweis für diese Untersuchung in den Akten. Es wurde behauptet, Uricalo sei an einem Hitzeinhalationsschock gestorben. Das heißt also durch Einatmung heißer Brandgase, mehr oder weniger reflexhafter Tod sei da irgendwie entstanden. Das behauptet die Gerichtsmedizin Halle. Es sind aber keine Fotos von den Atemwegen oder der Lunge, die das irgendwie belegen würden, in der Akte vorhanden. Und so zieht sich das quasi über den Kernpunkt des Feuerzeuges hinweg, eigentlich in alle Richtungen, dass immer dann, wenn es irgendwie an die Fakten geht, wesentliche Nachweise fehlen, sodass die Gutachter zu dem Schluss gekommen sind, auch dass die Wahrscheinlichkeit, dass er sich selber angezündet hat, eher die niedrige oder unwahrscheinliche Wahrscheinlichkeit ist, und dass es sehr viel wahrscheinlicher ist, dass er angezündet worden sein muss. Erstens in Ermangelung des Feuerzeuges, was sicherlich nicht in der Zelle gewesen sein kann, und zweitens auch wegen des Brandbildes, wie das dann hinterher aussah mit Verkohlung und teilweise Wegbrennen ganzer Finger.
Uricalos Tod liegt da jetzt schon ziemlich genau 11 Jahre zurück. Wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass der Fall überhaupt noch aufgeklärt wird?
Dafür, dass er aufgeklärt wird, steht die Initiative. Das hat jetzt mit Wahrscheinlichkeit im eigentlichen Sinn nichts zu tun. Also, dass er sich nicht selbst angezündet hat, ist aufgeklärt. Es steht hierzu eine sinnvolle Stellungnahme der Staatsanwaltschaft aus. Sie ist also schon vor fast einem Jahr seitens der Anwältin der Nebenklage hierzu befragt worden, ob sie jetzt denn immer noch davon ausgehen, dass das Feuerzeug in der Zelle gewesen sein kann, also dieses manipulierte Feuerzeug. Und wenn ja, aufgrund welcher faktischen Tatsachen sie das dann annimmt. Und wenn dem nicht so sein sollte, dann geht es ja darum, nachzufragen, warum keine Ermittlungen dahingehend geführt werden, wer dieses Verbrechen wie begangen hat. Das heißt also, Aufklärung jetzt im Sinne, welcher Polizist genau welche Handlung betrieben hat. Das ist sicherlich die Aufgabe der Staatsanwaltschaft. Das ist sicherlich etwas, wo die Initiative Schwierigkeiten haben wird, weil sie halt gar keine Möglichkeiten hat, entsprechend die beteiligten Polizisten zu befragen, beziehungsweise auch in eine Situation zu bringen, wo sie ja, eigentlich die Wahrheit sagen müssten. Dem steht auch entgegen, dass die Polizisten, die bis jetzt vor Gericht ausgesagt haben, ganz offensichtlich gelogen haben. Das hat der Richter im ersten Verfahren in Dessau, zumindest in der mündlichen Urteilsbegründung, auch gesagt, dass das quasi kein rechtsstaatliches Verfahren war, dass das verhindert worden ist durch die Polizeibeamten. Gleichwohl hat es da auch nie irgendwelche Konsequenzen gegeben. Also die Justiz stellt fest, die Polizei lügt, oder Polizisten lügen, und das hat aber keine Konsequenz für die jeweiligen Polizisten. Von der Seite her kann man Zweifel daran hegen, dass es sich noch genau erweisen wird, welcher Polizist genau welches genau was getan hat. Es gibt Hinweise auf verschiedene Polizisten, aber wie gesagt, die Staatsanwaltschaft geht dem nicht nach. Fakt ist aber, Uri Jallo hat sich nicht selber angezündet. Dagegen sprechen die Fakten, die jetzt auch außergerichtlich von der Initiative mit Gutachten nachgewiesen worden sind.
Am 7. Januar diesen Jahres gab es ja eine Demonstration in Dessau in Gedenken an Uri Jallo. Mhm. Wie gut besucht war denn diese Demonstration?
Nochmal bitte, wie?
Wie gut besucht war die denn? Oder wie groß ist denn die Anteilnahme an diesem Fall?
Ja, das waren 250 Leute in der Trier. Das heißt also, es war jetzt nicht so gut besucht wie im letzten Jahr. Es ist immer so ein bisschen eine Problematik mit diesem Datum, 7.1. Wir haben eigentlich jedes Jahr dieselbe Diskussion, dass Leute fragen, ob man so eine Demo nicht irgendwie am Wochenende machen könnte, weil dann mehr Leute kommen können. Wir als Initiative stehen halt auf dem Standpunkt, dass das 7.1. halt eben dieses Datum ist. Und deswegen haben wir jetzt auch kein Interesse, das an einem Wochenende zu machen, in Anführungszeichen nur, damit mehr Leute in Dessau demonstrieren. Die 200 Leute, die da waren, haben der Sache genügend Ausdruck verliehen. Es hat sich so ein bisschen entwickelt, dass dieser 7.1. auch so ein bisschen wie ein Neujahr ist, dass sich also Leute aus ganz Deutschland treffen zu einer ersten größeren Aktion im Jahr. Ja, es sind verschiedenste Reden gehalten worden, die den Zusammenhang herstellen zwischen dem, dass es also nicht nur darum geht, wie, also nicht nur um Uri Jallo geht, sondern ganz prinzipiell darum geht, dass überhaupt hier aus Deutschland die Ursachen geschaffen werden dafür, dass Menschen woanders quasi Probleme durch Kriege und ökonomische Not haben. Und dann, wenn sie herkommen, hier als sogenannte Asylbewerber halt weiter diskriminiert und mit institutionellem Rassismus überzogen werden, der dann halt eben auch so weit gehen kann, dass immer wieder People of Color einfach zu Tode kommen, nicht nur durch rechte Gewalt, wie es ja auch in Dessau mit Alberto Adriano der Fall gewesen ist, 2000, sondern explizit eben durch exekutive Gewalt der Polizei in Deutschland. Und dann hat man einen Rechtsstaat, einen sogenannten Rechtsstaat, der halt in solchen Fällen eigentlich regelmäßig nichts anderes zu tun hat, als eine wirkliche Herstellung von Verantwortlichkeit von solchen Tätern herunterzuspielen, zu vertuschen, zu verheimlichen. Und dass das natürlich wesentlicher Beitrag dafür ist, dass das Problem nicht gelöst werden kann. Weil wenn den Tätern immer wieder vom Rechtsstaat her zu verstehen gegeben wird, ist es völlig in Ordnung, wenn ihr sowas macht, dann kann man auch nicht von einem Lerneffekt bei solchen Exekutivorganen reden, die ja eh schon immer so ein bisschen problematisch, weil hierarchisch, befehlsorientiert und Korpsgeist geneigt sind. Also da ist sozusagen das, was vorgegeben wird, demokratisch, zivilisiert, rechtsstaatlich, ist dann in dem Fall, wenn eine nicht-deutsche Person hier zu Schaden oder zu Tode gekommen ist, ist regelmäßig nicht vorgesehen und ist nicht vorzufinden. Und da nehmen wir den Fall Uri Jalloh als ein Beispiel, um darauf hinzuweisen, dass das immer wieder vorkommt. Das ist nicht nur in Deutschland so, das ist auch in Großbritannien so, in den USA weiß es jeder, dass es auch ein Massenphänomen ist. Diese Zusammenhänge wollen wir herstellen und wollen eben schauen, dass wir die Leute dazu motiviert kriegen, dass diese Rechtsstaatlichkeit, die durch die Behörden nicht hergestellt werden kann, nur durch zivilgesellschaftliches Engagement wirklich hergestellt und eingefordert werden kann. Das ist leider so, aber wir sind auf einem guten Weg, wir wollen da nicht locker lassen und ich denke, am Ende wird die Staatsanwaltschaft zumindest irgendwann mal zugeben müssen, dass die Fakten so sind, dass sich Uri Jalloh nicht selber angezündet haben kann. Uri Jalloh ist da jetzt quasi nur ein besonders krasser Fall, den es halt so wahrscheinlich weltweit nur einmal gibt, dass jemand in einer Polizeizelle an allen Vieren gefesselt, also handlungsunfähig gemacht wird und verbrannt wird. Also da wäre sicherlich auch der Ku Klux Klan in den USA so ein bisschen stolz drauf, dass das möglich ist, auch ohne die juristischen Konsequenzen im Hintergrund, das muss man dazu auch nochmal sagen.
Dann ist der Anlass der Demonstration ja ein ziemlich ernster. Muss man sich die also die Stimmung bei der Demonstration dann auch so ernst vorstellen oder so? Ja.
Ja, die Stimmung ist auf jeden Fall ernst bis wütend, würde ich mal sagen, weil es wird ja damit eine gewisse Ohnmacht generiert. Wir haben immer eine relativ hohe Beteiligung an Menschen der Black Community bei diesen Demonstrationen. Ein Aspekt ist eben auch das Empowerment zu dem Staat und den Rechtsstaatsorganen zu zeigen, dass wir da nicht locker lassen, bedeutet eben auch auf der anderen Seite, dass sie sehen, dass wir das nicht einfach nur hinnehmen wie die schweigenden Lämmer, sondern dass wir an der ganzen Sache dranbleiben, dass wir die Verantwortlichkeiten innerhalb dieser Gesellschaft benennen und innerhalb dieser Strukturen benennen und dass diese Scheinheiligkeit quasi der ganzen Welt vorzuschreiben, was Zivilisation, Entwicklung und Freiheit bedeutet, mit Kriegen, mit ökonomischer Ausbeutung und allem drum und dran und dann quasi auch dem entsprechenden Umgang mit den selbstproduzierten Flüchtlingen, dass das etwas ist, was auf Dauer ein Auslaufmodell sein muss. Da sind wir sicherlich noch ein kleines Stück weg, aber wie gesagt, die Uri Jalloh-Bewegung ist sozusagen ein kleines Mosaiksteinchen in dieser Bewegung, was der halt darauf aufmerksam macht, wie weit das Ganze nicht nur nach außen wirkt, sondern auch im Inneren in einer völligen Verantwortungslosigkeit und einer völligen Ignoranz und einer völligen Straflosigkeit von wirklich brutalem Mord sich darstellt und dass es da nichts gibt, worauf man jetzt besonders stolz sein muss. Der andere Aspekt ist, dass durch die Aktivitäten der Initiative es auch so ist, dass diese Zellen da in dieser Polizeirevier in Dessau, dass die quasi seit dem 7.1.2005 nicht mehr benutzt worden sind. Da gab es jetzt zuletzt mal eine Bemühung, das wieder rückgängig zu machen. Wir werden mal sehen, wie weit das geht. Und zum anderen ist es auch so, dass der Umgang der Stadt Dessau mit insbesondere afrikanischen Asylbewerbern sich durch die Aktivitäten doch auch etwas relativiert und zum zum weniger repressiven hin gewandelt hat. Das heißt, das sind also so Nebeneffekte, die mit dem Empowerment zu tun haben. Und wir wünschen uns natürlich, dass die deutsche Mehrheitsgesellschaft, also die weißen Deutschen, begreifen, in was für einem problematischen Staat sie quasi leben und gegebenenfalls eben auch daran beteiligt sind. Und wenn man die Gerechtigkeit quasi nur für Leute mit Geld herstellt oder nur für Leute ohne Hautfarbe herstellt, dann ist irgendetwas faul an der ganzen Vorgabe des Staatskonstruktes von Demokratie und Freiheit hier in Deutschland.
Wenn sich unsere Radio-Frei-Zuhörer jetzt in den Fall Uri Jalloh weiter reinlesen möchten, gibt es dann eine Internetseite Ihrer Initiative in Gedenken an Uri Jalloh, wo man nachlesen kann?
Ja, natürlich gibt es diese, gibt's eine Homepage von Uri Jalloh, die heißt im groben Namen Break the Silence, also brecht das Schweigen, in Erinnerung oder in Gedenken an Uri Jalloh, der verbrannt worden ist. Und die, der Link ist Initiative Uri Jalloh, Uri mit Y, dann Jalloh mit J und Doppel-L und OH am Ende. Alles zusammengeschrieben, .wordpress.com. Es gibt auch Facebook, entsprechende Facebook-Seiten, sodass sich da quasi laufend informiert werden kann. Wir haben auch noch einen aktuellen Spendenaufruf am Laufen bezüglich der Gutachten, die wir vorgestellt haben im Oktober. Die haben so 40.000 Euro gekostet insgesamt. Und wir haben aber im Moment ganz, ganz wenig Spendenrücklauf nur. Also auf der direkten Spendenaktionsseite auf Better Place sind in 4 Monaten so ungefähr 1.000 Euro eingegangen. Das heißt, wir würden da, wenn die Leute sich informiert haben und wenn sie was mit diesem Fall anfangen können und wenn sie auch der Meinung sind, dass man solche Fälle der deutschen Polizei und den deutschen Behörden nicht einfach schweigend durchgehen lassen kann, wäre es gut, da noch ein paar Spenden zu organisieren, die Informationen weiter zu verbreiten, damit wir unsere Gutachter da nicht auf dem Trockenen sitzen lassen müssen. Diesbezüglich, da werden also noch ca. 30.000 Euro benötigt. Das war in den beim letzten Gutachten 2013 nicht so sehr das Problem. Das war sozusagen als Brandgutachten ja auch wahrscheinlich etwas eindringlicher in der Sache. Und zum anderen ist es so, dass natürlich auch die generelle Situation gerade in Deutschland dazu führt, dass viele der Spendengelder und der zivilgesellschaftlichen Hilfsbereitschaft im Moment halt in Flüchtlingsarbeit fließt, also nicht nur in Deutschland, sondern auch Unterstützung entlang der Fluchtrouten von Griechenland bis Deutschland zum Beispiel, sodass sozusagen da wenig Geld für unsere Form der Öffentlichkeitsarbeit übrig bleibt, die so sozusagen dann ja bezogen auf die Flüchtlinge das andere Ende dieser ganzen Problemkette darstellt. Nämlich dann, wenn die Leute hier durch deutsche Institutionen zu Tode gebracht werden. Aber wir denken halt, dass es nicht weniger wichtig ist, mit dieser Arbeit dafür zu sorgen, dass diese Fälle nach Möglichkeit eben nicht mehr auftreten. Dass Menschen, die ihre Flucht nach Deutschland überlebt haben, dann hier in deutschen Polizeizellen verbrennen müssen. Das wäre sozusagen nicht gut.
Ja, dann vielen Dank für das Gespräch, dass Sie uns für ein Gespräch zur Verfügung standen.
Na, kein Problem, gerne.
Dann tschüss.
Tschüss.